Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ungewohnt, mal wieder hier vorne zu stehen. Das ist mittlerweile bei mir auch schon über ein halbes Jahr her, dass ich hier predigen durfte. Aber ich freue mich sehr, auch einige Gesichter zu sehen, mit denen ich heute nicht gerechnet habe. Wirklich freut mich. Auch die Jugendlichen zu sehen. Wir haben die Woche überlebt. Wir haben ja eine Woche hier zusammen gewohnt. Und vielen Dank für jeden Einzelnen, der sich auch da auch dient, eingebracht hat, dass ihr unterstützt habt mit Essen, mit Gebet, wie auch immer, mit Inputs. Es war eine intensive Woche, aber wir haben es geschafft. Und ich freue mich, heute Morgen hier predigen zu dürfen. Und wir haben ein, finde ich, ein interessantes Thema. Und ich möchte ein paar Vorbemerkungen dazu geben, bevor wir uns den Text anschauen. Und zwar wird es heute um eine Dämonenaustreibung gehen. So, ich weiß nicht, ob ihr mit so einer Predigt rechnet, habe ich zumindest selber noch nie gepredigt. Und ich habe auch in der Jugend mal gefragt, wenn ihr so an Dämonen denkt, woran denkt ihr? Und es waren so ganz verschiedene Antworten. Aber wir haben irgendwie gemerkt, es hat irgendwie nicht so viel mit unserem Alltag zu tun. Oder scheint zumindest so. Aber ich möchte zwei Bemerkungen vorneweg gehen. Vielleicht, ich weiß nicht, was das in euch auslöst, wenn ihr das hört, ob ihr irgendwie Angst bekommt oder wie auch immer. Da will ich euch einfach vorneweg sagen, ihr braucht keine Angst haben. Das wird keine Schreckenspredigt und ich werde keine Ahnung was predigen und ihr müsst nachher alle euch fürchten. Wir werden auch nicht die Lichter ausmachen, damit ich eine Atmosphäre erzeuge, wie auch immer. Und andererseits will ich aber auch sagen, wir werden heute darüber reden und wir werden sehen, wie erhaben Jesus ist. Und trotzdem warnt die Bibel uns davor, lästernd darüber zu reden. Im Judasbrief zum Beispiel heißt es, dass sogar der Erzengel Michael sich nicht getraut hat, irgendwie lästernd über den Teufel zu reden. Und so will ich uns warnen, auch wenn wir nachher ermutigt hoffentlich rausgehen und im Glauben, lass uns nicht hochmütig rausgehen und irgendwie denken, dass wir jetzt, keine Ahnung, rumlaufen und aus eigener Kraft irgendwas bewirken können. Genau, so viel vorneweg. Aber ich denke, es ist ein spannender Text, ein spannendes Thema. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, gerade weil es nicht so typisch ist. Aber das werden wir gleich sehen. Ich möchte gerne noch beten zu Anfang. Herr Jesus, vielen Dank für diesen Tag. Vielen Dank, dass du heute da bist, dass deine Gnade heute gilt. Herr, dass du uns als deine Kinder liebst und dass du uns deinen Geist gesandt hast. Vielen Dank, dass der Weg zum Vater frei ist durch dich, Herr, und dass du auf uns wartest, Herr, und dass du uns führst. Und wie eben Basti auch meinte, Herr, diese Hoffnung am Ende der Woche, Herr, werden wir bei dir sein. Und ich bete, dass es uns wirklich Mut schenkt, durch dieses Leben zu gehen, Herr. Dass, wenn wir auch in schweren Zeiten stecken, wir diese Hoffnung nicht verlieren, sondern daran festhalten, Herr, dass wir uns an dir festklammern, Herr. Und so bete ich auch, Herr, dass du jetzt deine Gnade schenkst, Herr, dass du mich als dein Sprachrohr gebrauchst, um dein Wort zu erklären. Ich bete, dass du mir verständliche Worte schenkst. Ich bete, dass du die Herzen weit machst, Herr. Aber ich danke dir auch, dass dein Geist heute noch wirkt. Ich danke dir, dass dein Wort wirksam und lebendig ist, Herr, und dass du ausrichten wirst, wozu du es gesandt hast, Herr. Dafür gilt dir all der Lob, Herr, und dir die Ehre. Amen. Ihr könnt schon mal aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt, Matthäus 8. Wir machen nämlich in der Predigtreihe weiter. Ja, meine Predigt heißt, Jesus heilt zwei Besessene. Und wir gehen einfach Vers zu Vers durch, immer Abschnitt für Abschnitt. Genau, mein erster Punkt ist, Jesus überwindet Grenzen. Und wir lesen Matthäus 8, Vers 28. Da heißt es, und als er ans jenseitige Ufer, also Jesus, in das jenseitige Ufer, in das Gebiet der Gergesener kam, liefen ihm zwei Besessene entgegen. Die kamen aus den Gräbern heraus und waren sehr gefährlich, so dass niemand auf jener Straße wandern konnte. Bevor wir auf diesen Text eingehen, möchte ich generell auf das Matthäus-Evangelium eingehen, weil ich fand das ganz spannend. Und wir werden heute tatsächlich viel darüber reden, was eigentlich Matthäus für ein genialer Rhetoriker war. Aber auch, wie das relevant für uns ist. Also ich werde jetzt nicht einfach darüber reden, wie toll Kunst ist oder keine Ahnung, sondern ich glaube, da ist eine gewisse Relevanz hinter. Und das Spannende bei Matthäus ist, er hat sein Buch so aufgebaut, es gibt immer einen Predigtteil von Jesus, gefolgt von einem Block, wo Wunder passieren. Und dann kommt der nächste Predigtteil und dann der nächste Block, wo Wunder passieren. Und er stellt die ganze Zeit heraus, dass Jesus sowohl in seinen Worten als auch in seinen Taten Vollmacht von Gott hatte. Und so haben wir vor kurzem auch über die Bergpredigt selber gepredigt, die ist ja ziemlich bekannt, denke ich. Und da wird Jesus sehr, ich sag mal, statisch beschrieben. Ja, wir lesen, er setzt sich hin auf den Berg und fängt an zu reden und es gibt nicht großes Abenteuer. Er erzählt halt ganz nüchtern und am Ende der Predigt sind alle so, wow, krass, der hat so eine Vollmacht, der ist irgendwie, er predigt anders, irgendwas steckt dahinter, was wahr ist. Und dann lesen wir, wie Jesus aufsteht und auf einmal wird er richtig dynamisch beschrieben. Die nächsten Kapitel setzt er sich in Bewegung, er wird dynamisch, er fängt an und er überschreitet alle möglichen Grenzen. Was meine ich damit? Ich finde das spannend. Matthäus beschreibt das so, dass Jesus anfängt, physische Grenzen zu überschreiben. Ganz stumpf. Er fängt an und tritt über eine Türschwelle in ein Haus hinein. Er fährt mit einem Boot übers Wasser hinweg. Er fährt mit dem Boot wieder zurück übers Wasser. Und so ganz stumpfe Sachen, da fehlt vielleicht die Relevanz. Aber er fängt auch an, kulturelle, rituelle Grenzen zu überschreiten. Wir haben auch letztens von Michael eine Predigt gehört. Er geht zu Aussätzigen und heilt sie. Er berührt unreine Körper. Er hat Kontakt mit Heiden. Er ist mit Sündern. Heute hat er Kontakt mit besessenen Menschen. Er ist bei Gräbern. Und das sind alles Dinge, die damals nicht gang und gäbe waren. Es waren so richtige No-Gos. Das kann man als Jude nicht machen. Teilweise einfach von der Kultur, teilweise von der Bibel einfach beschrieben. Und doch war Jesus bereit, diese Dinge zu tun, wie wir heute auch gelesen haben. Er reist in ein Gebiet von Heiden über den See hinweg. So, wenn wir uns diese Situation anschauen, dann wird sie sehr düster beschrieben, finde ich. Einmal, Jesus wollte eigentlich nur Urlaub machen, denke ich. Es wirkt mir so, weil er hat vorher viele Wunder getan, er ist müde, er geht ins Boot, er schläft im Boot, obwohl überall Stürme toben. Und jetzt kommt er an und ich habe das Gefühl, als ob er sich so ein bisschen zurückziehen will von dem Ganzen. Aber keine Chance. Er wird direkt durch zwei Besessene attackiert. Ja, und dann geht es weiter und das ist ja schon schlimm genug, mit Dämonen Kontakt zu haben, ganz aktiv. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, kommen diese auch noch aus Gräbern heraus. Ich meinte schon, Gräber waren kein Ort, wo ein Jude einfach hingehen konnte. Dann war man rituell unrein und musste alles Mögliche machen, wie auch immer. So, und dann geht es noch weiter. Die sind so gefährlich, dass das ganze Gebiet einfach nicht begehbar war für die Menschen. Die ganze Straße, die da war, konnte man nicht drauftreten, weil man wusste, wenn ich da lang gehe, werden diese besessenen Menschen kommen und mich attackieren und mir alles rauben, mich verprügeln, was auch immer. Und dann geht's noch weiter. Erst im Gebiet der Heiden. Je nach Übersetzung, Gadarena, Gerga, Sena, Gergesa, wie auch immer. Aber am Ende ist es ein Gebiet von Heiden, was auch kein typisches Urlaubsziel eines Juden war. Ganz im Gegenteil, man wird eher außen rumgehen. Doch Jesus ist bereit, diese Grenzen zu überwinden und an diesen Ort voller Unreinheit zu gehen. Und ich habe mich gefragt, was gibt es so bei uns im Leben für Grenzen? Haben wir nicht auch so Dinge, die irgendwie gesellschaftlich irgendwie No-Gos sind, wo wir sagen, da gehen wir nicht hin? Vielleicht gehen wir, oder vielleicht haben wir auch Menschen wie bei den Juden damals auch, wo wir sagen, nee, da ziehe ich eine Linie, da über diese Grenze gehe ich nicht hinweg, wie auch immer. Aber wie macht Jesus das, dass er bereit ist, zu diesen Menschen hinzugehen, obwohl sie so abgelehnt sind? Wie schafft er es, sich irgendwie von solchen Zwängen, von solchen kulturellen Einengungen zu befreien? Also wie kann er Kontakt mit Menschen haben, obwohl sie anstrengend sind? Und ich habe eine Vermutung, und das lesen wir auch in Jakobus 2, und zwar glaube ich, dass wir einen anderen Maßstab haben, wie wir Menschen beurteilen, als Jesus es hat. Ich lese vor aus Jakobus 2 vom Bruder unseres Herrn. Könnt ihr weiterklicken? Ah ja, genau, Jakobus 2. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber nicht Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür machen, wie er mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein armer Mann in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib doch dort drüben stehen und setz dich hier bei meinem Fußschemel hin auf den Boden. Messt ihr dann nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Ich überspringe ein paar Verse. Redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht. Dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Jakobus beschreibt ein Bild, da kommen zwei Menschen rein, einer reich. Ich glaube, das ist einfach nur ein Bild, das könnte auch einer sein, der vielleicht beliebt ist, der, keine Ahnung, sportlich ist, der was auch immer ein Star ist auf YouTube, was auch immer, keine Ahnung. Und es kommt jemand rein, der vielleicht unscheinbar ist, der vielleicht nicht unseren Kriterien entspricht. Und er sagt, es gibt diese Gefahr, dass wir anfangen, den reichen Mann anders zu behandeln als den armen Mann. Warum? Weil wir einen gewissen Maßstab haben. Und ich glaube, das ist gerade der Punkt. Vielleicht kennt ihr es früher aus dem Sportunterricht, wir mussten immer so, vielleicht kennt ihr jetzt dieses Tip-Top machen, so von wegen, wer darf anfangen zu wählen. Und dann habe ich mir die sportlichste Person ausgesucht. Keine Ahnung, zum Beispiel die Laura kann richtig hoch springen und der Basti ist richtig, richtig schnell und keine Ahnung was, auch mit, Angelhose, kann er richtig schnell laufen und so. Und ich pick mir direkt diese Leute in mein Team raus, und weil die meinen Kriterien erfüllen. Wisst ihr, die haben ein gewisses Level erreicht, deswegen will ich sie bei mir haben. Da habe ich stattdessen den Okay, ich kriege einen kritischen Blick. Dann gibt es eine andere Person, die nicht so sportlich ist oder die nicht so schlau ist oder was auch immer. Ich habe wirklich niemanden im Kopf gerade. Und nimmt mich, dann bin ich halt da. Und dann, keine Ahnung, den nehme ich nicht. Warum? Der entspricht nicht meinen Kriterien. Oder bei uns allgemein im Leben, wir haben diesen Maßstab und wir laufen rum und wir prüfen die Menschen, ob sie uns sympathisch sind, ob sie cool genug sind, ob sie kommunikativ sind, ob sie sauber sind, wie auch immer. Und die bekommen eine besondere Beachtung bei uns. Stattdessen andere Menschen, die wir als anstrengend, nervig, vielleicht dreckig oder was auch immer uncool empfinden, die stellen wir so ein bisschen zurück. Denen gehen wir geschickt aus dem Weg, wie auch immer. Und ich glaube, das ist unser Problem. Jesus dagegen schaut mit Gnade auf die Menschen. Wie Jakobus auch schreibt, wir brauchen Barmherzigkeit, wir brauchen Gnade für die Menschen. Als ist es so, als ob er diesen Maßstab zur Seite legt und die Menschen nicht in verschiedene Klassen einteilt, von wegen ne, die ganz Guten, die ganz Frommen, wie auch immer, und unten sind die, die nicht so gut sind, sondern er legt das beiseite und er schaut einfach wohlwollend auf jeden einzelnen Menschen. Er schaut nicht auf Leistung, er schaut nicht auf Potenzial. Und so ist es ihm möglich, einfach auch diese Grenzen zu überschreiten, zu den Menschen hinzugehen, die in der Gesellschaft ausgeschlossen sind, weil er guckt nicht von wegen, oh ja, der hat das Level nicht erreicht, den begegne ich nicht, sondern bei ihm sind wir alle auf einer Ebene und deswegen kann er uns auch alle gleich begegnen. Und wenn wir ehrlich sind, wenn Jesus so handeln würde wie wir, hätten wir ein Riesenproblem. Ja? Also wie gut ist es zu wissen, dass Gott Gnade mit uns hat und nicht nach unseren Taten schaut. Wir haben eben auch gesungen, ich danke dir, dass du mich liebst, obwohl du mich kennst. Wenn Jesus mein Herz auch nur halbwegs so gut kennt, wie ich mein Herz kenne, dann hat er nicht viele Gründe, mich zu lieben. Und er kennt es noch viel tiefer, als ich es kenne. Und trotzdem tut er es, weil er mit Gnade auf uns schaut. Und so möchte ich uns herausfordern mit dem ersten Punkt. Lasst uns mit Jesus lernen und mit diesen selben Augen auf die Menschen schauen. Ja, und es kann auch gut sein, die vorletzte Predigt ging darum, dass um Nachfolge, da hat Jesus selber gepredigt. Und dann geht es ja auch darum, dass wir Jesus überall hin nachfolgen. Und es kann gut sein, dass wenn wir ihm nachfolgen, dass er uns auch solche Grenzen überschreiten lässt. Wo wir keinen Ausweg sehen, sagt er doch, jetzt geh darüber. Oder wo er sagt, geh zu diesen Menschen hin, kann es sein, dass wir es eigentlich gar nicht wollen. Aber so lass uns lernen, Menschen so zu beurteilen, wie Jesus es tut, und unseren Maßstab zur Seite zu legen. Ganz praktisch im Sportunterricht, ich weiß nicht, ob noch gewählt wird heute, man muss nicht immer die Besten wählen. Ja, man kann auch mal andere Leute wählen, sich aber daran freuen, dieses Leistungsorientierte vielleicht ein bisschen ablegen. Auf der Arbeit, ich weiß nicht, ob ihr in einer Mensa, in einer Kantine esst, warum nicht einfach mal zu den unbeliebten Leuten setzen, die immer außen vor sind. Es müssen nicht mal die beliebten Arbeitskollegen sein. Oder heute ganz praktisch, wenn ihr etwas wirklich jetzt ganz konkret umsetzen wollt. Wir haben hinten da, wo Johann und Janis stehen, haben wir so eine Box stehen vom Hirtenteam, wo ihr euch eintragen könnt, dass Leute euch einladen oder dass ihr andere einladen wollt. Schreibt doch mal einfach euren Namen hin und schaut mal, wen Gott vorbeischickt. Ja, im schlechtesten Fall schickt er jemanden vorbei, wo ihr eine Grenze überwinden müsst. Aber dann werdet ihr in diesem Punkt auch Jesus ähnlicher werden. Und ich denke, das ist gut. Und im besten Fall habt ihr nachher einen neuen Freund gewonnen, wie auch immer. Genau. Also Jesus geht voll Gnade zu den Menschen hin und er ist bereit, physisch das andere Ufer zu betreten, aber er ist auch bereit, rituell, kulturell zu Menschen zu gehen, die ausgeschlossen sind. Doch jetzt ist das die Sache halt, dass diese Menschen von Dämonen getrieben werden. Ja, ich habe eben erzählt, es war ein sehr gefährliches Gebiet und die Frage, die sich jetzt stellt, ist halt, was wird mit Jesus passieren? Werden sie auch ihn angreifen? Mein zweiter Punkt, Jesus überwindet böse Mächte. Ich lese die nächsten Verse, 29 bis 32. Verzeihung. 29. Lukas, kannst du weiterschalten, während ich lese? Und siehe, sie schrien, also die Dämonen, und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die Dämonen baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so erlaube uns, in die Schweineherde zu fahren. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Da fuhren sie aus und fuhren in die Schweineherde. Und siehe, die ganze Schweineherde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und sie kam im Wasser um. Falls das heute deine erste Predigt ist, die du hörst, es ist ein ungewöhnlicher Text. Es ist nicht jeder Predigttext so mit, weiß nicht, Dämonen und sterbenden Schweinen oder was auch immer. Aber ich finde es spannend. Und vielleicht eine Sache generell zu Wundergeschichten in der Bibel, das fand ich interessant. Wundererzählungen in der Bibel enthalten sehr oft ironische Elemente. Was meine ich damit? Zum Beispiel, keine Ahnung, Ironie ist für mich sowas wie, da ist dieser eine Junge und er hat sein Leben lang Frankreich gehasst und was ist? Er heiratet eine französische Frau. Wisst ihr, so eine Ironie, wo man so denkt, ach, wie lustig, dass gerade ihn das trifft. Falls jemand gerade angesprochen fühlt, vielleicht ist die Predigt besonders für dich. Und so ist es ein typisches Motiv, gerade von Matthäus, aber auch von den anderen Leuten, dass sie Ironie in ihre Wundererzählungen reinbauen. Und auch in diesen Text, wo man denkt, wo finde ich hier Ironie? Das hat ja überhaupt, wirkt ja gar nicht so. Und ich möchte euch mindestens 3 Ironien zeigen und ich finde das interessant. Einmal, die erste Ironie ist, letzte Woche haben wir von der Predigt gehört, wo sie auf dem Wasser sind und dann stillt ja Jesus den Sturm. Und am Ende fragen die Jünger sich, wer ist dieser? Also wer ist dieser Jesus, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Ja, die Jünger sind mit Jesus unterwegs, sie sind im Boot. Man denkt, wenn jemand Jesus kennt, sind sie das. Aber sie können Jesus nicht einordnen. Sie haben keine passende Schublade, sie wissen nicht, wo er reinkommt. Und sie stellen sich diese Frage. Und direkt auf diesen Vers folgt unser Text. Und das Ironische ist, dass die Dämonen die Antwort darauf geben. Die Dämonen sind es, die sich einen besonderen Titel für Jesus ausdenken. Und sie sagen, du Sohn Gottes. Ja, das ist ein Titel, der bis jetzt im Matthäus-Evangelium nur von Gott selbst bei der Taufe und beim Teufel in der Versuchung benutzt wurde. Und ich finde das irgendwie interessant, ne, dass die Jünger quasi von geistlichen bösen Wesen die Antwort auf ihre Frage bekommen. Also heißt, wir können lange mit Jesus unterwegs sein und vielleicht trotzdem nicht begriffen haben, wer er eigentlich ist. Der zweite Punkt ist, dass diese mächtigen Dämonen, die das ganze Gebiet scheinbar in ihrer Hand haben, die terrorisieren, die Angst und Schrecken verbreiten, schreien zu Jesus gerannt kommt. Und das Einzige, was sie machen, ist, sie können bitten, dass er sie ihnen erlaubt, in die Schweineherde zu fahren. Diese mächtigen Wesen, die so, keine Ahnung, unüberwindbar scheinen, haben vor Jesus überhaupt keine Autorität. Ich las folgenden Satz in der Vorbereitung, den fand ich spannend. In der Gegenwart des Gottessohnes werden aus den gefährlichen Wegelagerern Bittsteller. Also diese gefährlichen Wegelagerer, die da lauern und die nur darauf warten, endlich Chaos anzurichten, sehen Jesus, den Sohn Gottes, und sie haben eine große Klappe, sie kommen schreien gelaufen, aber sie haben nichts dahinter. Sie können Jesus überhaupt nichts anhaben. Und was muss das für eine Demütigung für diese kleinen Teufel gewesen sein, dass sie Jesus bitten müssen, in die Schweine zu fahren. Zur dritten Ironie kommen wir später. Und jetzt wollen wir uns mal den Text durch angucken und mal schauen, was damit eigentlich gemeint ist. Und der erste Punkt ist, dass ja die Dämonen kommen und sie fragen, was haben wir mit dir zu tun? Bist du vor der Zeit hergekommen, um uns zu quälen? Und ich habe mich gefragt, was meinen Sie? Was ist vor der Zeit und was ist hierher gekommen? Was ist damit gemeint? Und ich fand 2 Antworten am plausibelsten. Einmal die erste Möglichkeit ist, bist du hier hingekommen in das Gebiet der Heiden? Was meine ich damit? Jesus wurde von Gott, seinem Vater, als allererstes zu den Juden geschickt, zum Volk Gottes, und er sollte dort wirken. Und der Plan war dann, dass nach seiner Auferstehung die Jünger hinausgesandt werden in alle Welt. Und vielleicht waren die Dämonen verwundert von wegen, was machst du hier schon? Wir sind doch bei den Heiden. Wir haben uns doch hier zurückgezogen. Warum bist du jetzt schon hier? Aber das finde ich nicht so, also kann sein, wir können nachher drüber reden, aber weiß ich nicht. Ich finde den zweiten Punkt realistischer. Und zwar, dass er über die Endzeit spricht und sie sind verwundert. Sie wissen, eines Tages wird dieses Gericht von Gott kommen, wo Gott das Böse in der Welt richten wird. Aber warum bist du jetzt schon hier? Ja, sie denken, eines Tages kommt es in der Zukunft, aber Jesus, warum bist du jetzt schon auf die Erde gekommen? Willst du jetzt schon anfangen, Gottes Gericht zu üben und uns zu quälen? Und mir scheint das passender aufgrund von 2 Gründen. Einmal das Wort Zeit wird sehr oft für die Endzeit benutzt und es passt zu Matthäus, weil Matthäus hat so, in der Theologie sagt man, realisierte Eschatologie. Müsst ihr euch nicht merken, ist irgendwie, naja, ich weiß auch nicht, warum ich das sage. So, das bedeutet, es ist ein schon jetzt noch nicht, schon jetzt fängt Jesus an, das Böse in der Welt zu richten. Schon jetzt im Kleinen richtet er Dämonen, er bestraft das Böse, aber es ist noch nicht voll ausgebreitet, wisst ihr? Schon jetzt gibt es dieses Gericht, dass Gott eingreift, dass Gott böse Menschen oder böse Geister richtet, aber das endgültige Gericht am Ende der Zeit wird noch kommen. Und ich denke, das passt ganz gut hier, weil wir genau das sehen. Jesus ist jetzt schon hier am Wirken, er will gleich die Dämonen austreiben, aber es ist noch nicht ihr endgültiges Gericht. Und so glaube ich halt, dass die Dämonen deswegen so verwundert sind, boah, warum bist du jetzt schon hier, das passt nicht in unsere Chronologie rein, wie auch immer. Und genau, so haben die Dämonen richtig Angst, sie haben Angst, dass sie ihre letzte Stunde geschlagen haben, sie haben Angst, dass das Endgericht kommt. Und all ihre Verzweiflung bringen sie, jetzt habe ich sie nicht drauf, genau mit dieser Bitte zum Ausdruck, Jesus, wenn du uns schon austreibst, dann lass uns doch bitte in die Schweine fahren. Ja, was ist das für eine Verzweiflung, wie ich eben schon meinte, wenn diese gefährlichen Wesen nur sowas bitten können? Bei ihnen ist ganz klar, wenn Jesus kommt und er sieht diese besessenen Menschen, wird er eingreifen, weil Jesus befreien möchte. Und ich glaube, wir können nur spekulieren, es gibt verschiedene Theorien, warum sie in die Schweine fahren wollen. Wir können nachher gerne darüber reden, würde mich interessieren, was ihr denkt. Aber darauf will ich gar nicht eingehen. Aber ich denke, hier werden 2 Punkte auf jeden Fall klar. Einmal, die bösen Dämonen, die teuflischen Dämonen, halten es nicht aus in der heiligen Gegenwart von Jesus. Ja, sie kommen zwar angerannt, wahrscheinlich war in dem Gebiet nicht viel los, alle hatten Angst und auf einmal kommen da diese Juden angereist und sie denken, wer ist das? Und dann merken sie, oh Mist, das ist Jesus. Und sie wollen ganz schnell wieder weg. Und mir scheint es auch so, dass das eines Tages auch ihre Hölle sein wird. Ja, es gibt, manche Menschen glauben ja, dass die Hölle so das Herrschaftsgebiet des Teufels sein wird und keine Ahnung, da wird Spaß, Alkohol und alles geben. Aber die Bibel lehrt ein ganz anderes Bild. Für mich deutet sogar Offenbarung 14, Vers 10 an, dass Gott sogar anwesend sein wird und dass das einfach die Bestrafung sein wird, weil diese bösen Wesen die Heiligkeit Gottes nicht aushalten können. Genauso wie Licht weich muss, wenn Finsternis weich muss, wenn Licht da kommt, kann auch einfach das Böse nicht standhalten, wenn Gottes Licht strahlt. Und so halten sie es nicht aus. Und vielleicht ist es auch bei uns im Leben, vielleicht merkst du, dass du Zeiten hast, wo du von Gott wegbleiben willst, wo du dich versteckst. Muss natürlich nicht direkt ein Dämon sein, das meine ich gar nicht. Aber ich finde, das zeigt ein Prinzip, dass wir uns gerne vor Gott verstecken, wenn bei uns Sünde im Leben ist. Und vielleicht ist es heute dran, das vor Gott zu bringen. Und der zweite Punkt, ich hatte schon erwähnt, große Klappe nichts dahinter. Die Dämonen haben vor Jesus keinerlei Macht. Sie können schreien, sie können meckern, sie können bitten, wie auch immer. Aber ohne die Erlaubnis von Jesus können sie nichts machen. Und das Spannende, finde ich jetzt, ist, Jesus hat noch keinen einzigen Finger in dieser Geschichte gekrümmt. Er hat noch nichts gemacht, er hat noch nicht gesprochen. Und trotzdem ist seine Autorität jetzt schon unglaublich stark betont, einfach aufgrund des Verhaltens von den Dämonen ihm gegenüber. Doch jetzt betritt er endlich die Bühne und jetzt kommen diese rhetorischen Sachen, die ich meinte, die ich echt genial finde, wie Matthäus das aufgebaut hat. Denn in der ganzen Geschichte macht Jesus genau drei Dinge. Er kommt, er redet und er geht. Mehr nicht. Und trotzdem steht Jesus ganz klar im Mittelpunkt dieser Geschichte und wir erkennen das an drei Punkten. Einmal habe ich euch mitgebracht, es gibt diese Geschichte auch bei Markus und Lukas und ihr müsst das nicht lesen können, darum geht es mir gar nicht. Falls ihr es nicht lesen könnt, vielleicht müsst ihr zum Augenarzt, aber oh, ich kann es ja von hier nicht mal lesen, nee, vergiss es. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, ihr seht das Verhältnis. Lukas beschreibt die gleiche Geschichte und er braucht doppelt so viel Platz. Das gleiche gilt für Markus. Und die beiden holen richtig weit aus. Sie erzählen auch von einem Gespräch, vorher mit den Dämonen, nachher mit den befreiten Leuten, nachher in der Stadt auch noch und so. Und Matthäus denkt sich, ja, ist alles richtig, darum geht es mir gar nicht. Er war wahrscheinlich sogar dabei, obwohl ich glaube, der wird später berufen. Aber er kennt die Geschichte. Aber er kürzt alles so weg, um klarzumachen, Jesus braucht nicht viel Aufwand, um die Dämonen auszutreiben. Für Jesus war das kein großer Akt, jetzt irgendwie hinzugehen und keine Ahnung, wie man es vielleicht aus Filmen kennt, mit irgendwelchen Ketten da zu wirbeln und Weihrauch zu verstreuen, sondern Jesus hat so eine Autorität, dass das Einzige, was er machen muss, ist, dass er kommt, er spricht und er geht. Der zweite Punkt, und jetzt wird es vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr im Deutschunterricht das so fandet, solche Sachen, ich zeige euch mal das Bild. Er baut den Text ziemlich genial auf. Es war damals in der Zeit so, man hat so eine rhetorische Struktur benutzt. Du hast angefangen, eine Geschichte zu erzählen und ab der Hälfte hast du quasi die Geschichte nochmal rückwärts erzählt. Wie wir hier sehen, es geht los mit Jesus kommt, am Ende Jesus geht. Danach kommt, die Dämonen kommen ihnen entgegengelaufen. Ganz am Ende, quasi der vorletzte Punkt ist, die Stadtbewohner kommen ihnen entgegengelaufen. Und so spitzt sich das zu. Und das müsst ihr euch gar nicht merken, die Punkte sind nur so, dass es halt stimmt. Aber wenn man eine Geschichte so aufgebaut hat, ging es einem um drei Betonungen. Man wollte den Anfang betonen, man wollte das Ende betonen und vor allem wollte man das Zentrum betonen. Und das sind genau die drei Punkte, wo Jesus auftritt. Er kommt, der Anfang, er geht, das Ende und er redet, die Mitte. Also Matthäus baut das ganz bewusst so auf, um genau das in den Blick zu rücken. Leute, Jesus steht hier im Fokus, er macht nicht viel, wirklich, er spricht ein einziges Wort und trotzdem ist er der Held der Geschichte. Und ich habe es jetzt gerade schon gesagt, jetzt hat Jesus diesen einen Redepart und man denkt, jetzt kann er ausholen und den Dämonen verkündigen, ihr werdet leiden, wie auch immer. Aber das Einzige, was er macht, er sagt ein einziges Wort. Im Griechischen Hypago, im Deutschen geht. Alles, das war alles. Er macht nichts anderes. Er hat diesen einen Part, wo er auftritt und er sagt ein einziges Wort und das Böse muss weichen. Und ich finde das so genial, wie Matthäus das schreibt. Ja, wie Jesus mit einem Wort die Erde geschaffen hat, wird auch eines Tages die Erde mit seinem Wort erneuern. Wie Jesus mit einem Wort Leben hervorgebracht hat, wird er auch mit einem einzigen Wort das Böse zum Schweigen bringen, weil er so eine Autorität hat in seinen Worten, in seinen Taten. Er steht einfach über allen. So, und jetzt muss ich gestehen, ich tat mich an diesem Punkt schwer. Okay, wie wende ich das auf uns an? Ich glaube, heutzutage gibt es noch dämonisches Wirken, sichtbar, auch unsichtbar, auch in Deutschland, glaube ich. Gerade in anderen Teilen der Welt noch viel mehr. Also sichtbarer auf jeden Fall. Aber es entspricht nicht unserem Alltag. Ich bezweifle, dass die meisten von uns irgendwie so bewusst damit zu tun haben. Und falls es doch der Fall ist, dann hoffe ich, dass dieser Text als Ermutigung dient. Jesus steht über allem, und wenn du damit zu kämpfen hast, wenn du solche Bindungen hast, will Jesus dich befreien, wie er es hier auch getan hat. Und es ist für ihn kein großer Akt. Er muss ein Wort reden und das Böse muss weichen. Aber ich denke, wir haben auch, können auch andere Sachen ableiten. Und zwar glaube ich, das Problem der Männer war ja, dass sie eine Gebundenheit hatten. Sie konnten nicht tun, was sie wollten. Sie hatten diese Dämonen, wir wissen nicht warum. Wir wissen nicht, ob sie selber schuld waren, ob sie irgendwie Opfer von einer Sache war. Aber wir dürfen nicht vergessen, hinter diesen Besessenen steckten wirklich zwei ganz normale Männer. Die hatten vielleicht ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Arbeit, wie auch immer. Und sie haben sich vermutlich diesen Weg nicht ausgesucht. Aber sie hatten diese Gebundenheit und waren dadurch vom normalen Leben abgetrennt. Und vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, wo du merkst, ja, die halten mich eigentlich auch vom wahren Leben ab. Ich weiß nicht, Süchte, andere Themen, aber auch ganz andere Gebundenheiten. Vielleicht kommt bei euch was hoch. Aber vielleicht siehst du Dinge in deinem Leben, wo du merkst, stimmt, das sind Dinge, die kapseln mich ab. Die bringen mich weg von Gott, die bringen mich weg von den Mitmenschen, wie auch immer. Sünde in deinem Leben, was auch immer. Dann ermutige ich dich heute Morgen, komm damit auch zu Jesus gelaufen. Ja, attackier ihn, genau wie die Besessenen. Jesus hat sie nicht abgewiesen, sondern er hat sie gesehen in ihrem Leid und er hat ihnen Befreiung geschenkt. Und das können wir auch heute noch tun. Und das können auch einfach Menschen sein. Ja, vielleicht hast du schlechte Einflüsse in deinem Leben, wie auch immer, wo Menschen sich sehr dekonstruktiv, sehr negativ auf dich auswirken. Und die Bibel ermutigt uns schon ganz klar, haltet Frieden mit jedermann. Ja, soweit es in meiner Hand liegt, will ich mit jedem einzelnen Menschen Frieden haben. Aber es gibt diesen Punkt, wo andere Menschen nicht aufhören, sich schlecht auf mich auszuwirken. Und ich ermutige dich heute Morgen auch, bring auch das vor Jesus. Entweder, dass er dir Kraft schenkt, ein Segen für diese Menschen zu sein, ja, die zu segnen, die einen fluchen, für die zu beten, die ein Böses wollen. Aber vielleicht ist es auch dran, dass man sich davon trennen muss, um wieder teilzuhaben an dem Leben, was Gott sich gedacht hat. So sehen wir also, Jesus überwindet Grenzen. Ja, er sprengt das kulturelle Denken von damals. Er überwindet böse Mächte und er befreit dadurch zwei Menschen von ihren dämonischen Einflüssen. Doch jetzt ist es halt so, dadurch passiert halt Folgendes. Die ganzen Schweine laufen weg und stürzen in dem Abhang hinunter. Und das bleibt natürlich nicht unbemerkt. Die Hirten, die da stehen, denken sich auch nicht, nicht schon wieder so. Ne? Sondern es ist halt untypisch, denke ich. Und jetzt laufen sie voller Schreck in die Stadt und erzählen davon. Und jetzt ist die Frage nicht, wie werden die Dämonen reagieren, sondern wie werden die Menschen reagieren. Also mein dritter Punkt, Jesus überlässt die Menschen sich selbst. Ich lese die letzten beiden Verse vor. Die Hirten aber flohen, also die Schweinehirten, gingen in die Stadt und verkündeten alles, auch was mit den Besessenen vorgegangen war. Und siehe, die ganze Stadt kam heraus, Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie ihn, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Die ganze Stadt kommt heraus, Jesus entgegen. Es war damals üblich, dass wenn ein König kam, dass man dem König entgegengezogen ist. Ja, man ging hin und hat ihn quasi von möglichst weit weg mehr oder weniger an die Hand genommen, soweit es erlaubt war, und ist halt mit ihm in die Stadt gegangen. Das war so ein Zeichen der Wertschätzung. Und das kennen wir heutzutage auch noch. Wir waren vor ein paar Jahren in Paraguay, 2015, und kurz darauf sollte der Papst kommen. Ich dachte schon, die freuen sich alle, dass ich da bin. Die haben angefangen, ihre Straßen zu reinigen, die haben angefangen, ihre Häuserfassaden zu renovieren, die haben, was weiß ich, wirklich, das war in der Hauptstadt, das war Wahnsinn. Einfach nur, weil eine Person kam und die konnten es gar nicht abwarten, dass dieser Papst reinkam. Oder auch bei uns in Deutschland, das kennt ihr bestimmt aus der Tagesschau oder so, wenn irgendwelche Politiker kommen, da gibt es immer dieses Empfangskomitee am Flughafen und die warten drauf, oh ja, jetzt kommt er endlich, wedeln Fähnchen und begrüßen die Person im Namen des ganzen Landes. Und dann wird die Person in den Flughafen ins Land reinbegleitet. Also es ist also ein Zeichen der Wertschätzung, wichtigen Menschen entgegenzukommen. Und so wird man erwarten, dass dieser Jesus, der gerade zwei Dämonen ausgetrieben hat, der zwei Menschen befreit hat und der quasi das ganze Gebiet, was da war, was ja gefährlich war, auch befreit hat, dass dieser Jesus auch so empfangen wird, dass die Menschen ihm entgegenziehen, um ihn zu begrüßen. Gerade auf dem Hintergrund, dass das waren klare Kennzeichen des messianischen Königs. Also da wird eines Tages ein Typ kommen, der wird Dämonen austreiben und das wird der Messias sein. Und jetzt kommen die Personen heraus, aber sie kommen nicht heraus, um einen König willkommen zu heißen, sondern sie kommen heraus, um diesen König fortzusenden. Und ich finde, das ist so eine traurige Geschichte, weil sie erleben nur Gutes von Jesus und lehnen ihn doch ab. Und jetzt möchte ich zur dritten Ironie kommen. Also Ironie ist nicht gleich lustig, sondern ganz im Gegenteil eher tragisch. Und zwar, wie Matthäus jetzt die beiden beschreibt. Und zwar macht er uns klar, die Menschen verhalten sich genau wie die Dämonen. Ich habe euch mal den Text mitgebracht. Und zwar benutzt Matthäus die gleichen Wörter, um das Verhalten der Dämonen zu beschreiben, wie das Verhalten der Stadtbewohner. Ihr müsst jetzt das in Klammern nicht lesen können. Ne? Das ist einfach nur, ja, damit ihr mir wieder glaubt. So, aber ich habe mal in den Farben das markiert und ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Matthäus war ein geschickter Rhetoriker und er baut quasi auf, er sagt, so, so, so und so haben sich die Dämonen verhalten. Und jetzt kommen die Stadtbewohner und die verhalten sich genau so, 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 so. Und das finde ich irgendwie interessant. Also er zieht einen sehr folgeschweren Vergleich und macht klar, welches Motiv die Stadtbewohner auch immer hatten. Ja, vielleicht hatten sie wirtschaftliche Motive, waren sauer auf Jesus, durstende Schweine vernichtet, wie auch immer. Vielleicht hatten sie rassistische Motive, oh, dieser jüdische Wanderprediger, der kann uns wegbleiben. Vielleicht hatten sie persönliche Gründe, vielleicht hatten sie Angst, was auch immer. Matthäus erwähnt es hier nicht. In den Paralleltexten lesen wir es davon. Aber er hat sich dazu entschieden, das nicht reinzunehmen, weil ich glaube, das geht darum, egal was dein Motiv ist, Jesus abzulehnen, der nur Gutes für dich will, am Ende ist es keine gute Sache, weil du schickst den einzig wahren König, den einzig wahren Gott weg. Ja, und ich glaube, darauf zielt der Text, weil wie reagiert Jesus? 9 Vers 1, er stieg ins Boot, fuhr über den See und kehrte in die Stadt zurück, in der er wohnte. Und ich glaube, das ist der Punkt, auf den Matthäus hinaus will. Es gibt dieses ganze Wirken von Gott in der Welt. Ja, vielleicht verstecken wir uns davor, vielleicht ziehen wir uns zurück, vielleicht ziehen wir unsere eigenen Grenzen und wollen nichts mit Menschen zu tun haben und mit Gott. Aber Gott ist bereit, sowas zu überwinden. Vielleicht hast du Gebundenheiten in deinem Leben, wo du merkst, die halten mich auch vom normalen Leben ab. Ich kann nicht zu Gott kommen, ich kann nicht zu Menschen gehen. Ganz im Gegenteil, die Menschen meiden mich sogar, ja, weil sie Angst haben, dass ich sie wieder attackiere, dass ich sie überfalle, dass ich unsympathisch bin. Aber Jesus ist auch bereit, das zu überwinden und dich zu befreien. Doch die Frage ist jetzt eigentlich, wie reagierst du darauf? Siehst du Jesus als den König, der dir entgegenkommt? Und bist du bereit, ihm auch entgegenzugehen, um ihn in Empfang zu nehmen? Oder bist du wie die Leute in der Stadt und auch wie die Dämonen, die Jesus bitten, wegzugehen? Ja, mit der Frage möchte ich euch einfach, ich möchte es einfach so stehen lassen und euch einfach herausfordern, wie reagierst du auf diesen Jesus, der eigentlich nur Gutes will, der zu dir kommt? Wir haben es am Anfang gehört, der kommt, um zu dienen. Bist du bereit, dass Jesus das wirklich tut? Und bist du auch bereit, ihm nachzufolgen, egal wohin es geht? Ja, und ich möchte beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du dieser König bist, der sich nicht zu schade ist, Herr, einfach im Himmel zu bleiben und keine Ahnung, sondern du warst bereit, auf die Erde zu kommen. Du hast das Leid von uns Menschen gesehen und du kamst als Diener her, Herr, und ja, hast uns wirklich geholfen, Herr. Du hast uns den Weg zum Vater freigemacht, du hast dein eigenes Leben gegeben, dein eigenes Blut verschüttet, Herr. Du schenkst Befreiung, Herr, du bist bereit, diese Grenze wegzuwischen zum Himmel, Herr. Wir können zum Vater kommen in dir, durch dein Werk am Kreuz. Wir müssen nur im Glauben daran festhalten. Aber Herr, du siehst, was in uns drin ist, Herr, was in meinem Leben noch drin ist, obwohl ich dir nachfolge, wie viel Stolz, wie viele andere Dinge, Herr, die mich oft zurückhalten von den Menschen und von dir. Und Herr, so bete ich, dass du heute Morgen die Dinge ausräumst. Ich bete, dass du mit deinem Licht hineinleuchtest. Herr, ich bete, dass du uns wirklich überführst, Herr, aber dass du dann in deiner Liebe uns neu an die Hand nimmst und uns einen willigen Geist schenkst, Herr, einen willigen Geist, dir nachzufolgen, dich wiederzuspiegeln in dieser Welt, Herr, selber zu den Menschen zu gehen, für die Menschen da zu sein, Herr, und das, was wir von dir umsonst empfangen haben, Herr, weiterzugeben. Ja, danke, Herr, dass du wirkst und so sprich in jedes einzelne Herz hinein. Menschen, die sich schon einmal von dir abgewandt haben, Herr, ich bete, dass du ihnen weiter nachgehst, Herr, dass du diese verlorenen Schafe suchst als guter Hirte und ja, dass sie neu zu dir kommen, Herr, dass sie neu Teil deines Volkes werden, deiner Gemeinde werden, Herr, und ich freue mich auf die Ewigkeit bei dir eines Tages im Himmel. Amen.